Wir möchten heute Morgen weiterfahren mit dem Text, einem Abschnitt aus dem 1. Thessaloniker, und zwar Kapitel 5, heute die Verse 20 und bis 22, die auch ein Stück weit noch im Zusammenhang mit Vers 19 stehen, den wir letztes Mal betrachteten. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Zuerst werden wir etwas das Spannungsfeld der Prophetie miteinander betrachten. Und dann zwei Formen der prophetischen Rede. Ich muss gleich vorwegschicken, das Thema prophetisches Reden ist ein Thema, das eine Woche lang ein Seminar füllen könnte. Also es kann nie heute in 30 Minuten abgehandelt werden, dass jeder Aspekt beleuchtet wird. Ich muss mich beschränken auf einen Aspekt und ich hoffe, dass ich die Gewichtung machen kann, die eigentlich Paulus meinte. Und dann als letztes werden wir uns noch Gedanken machen über Vorsicht, die notwendig ist. Paulus greift einen besonderen Aspekt des Wirkens des Heiligen Geistes heraus, das prophetische Reden. Dieses Reden soll nicht gering geachtet werden. Ja, es soll nicht verachtet werden, sagt er. Den Korinthern schrieb er sogar, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. War ihm offenbar die wichtigste. Er fordert die Gemeinde auf, sich um diese Gabe zu bemühen, anscheinend eine wichtige Gabe in der Gemeinde. Die Gabe wurde nicht nur durch Männer, sondern auch durch Frauen ausgeübt. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament begegnen uns Prophetinnen und Propheten. So trifft Maria, die Mutter Jesu, eine Prophetin, als sie mit Jesus zum Tempel ging. Da heißt es, und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. In der Apostelgeschichte wird uns aufgrund des Propheten Joel aufgezeigt, dass auch Frauen prophetisch reden. Eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Das gleiche Wort übrigens im Grundtext, ich komme noch darauf zurück, das ist das Grundwort für Prophetie. Und sogar Philippus, der 4 Töchter hatte und als Evangelist bezeichnet wird in der Apostelgeschichte, hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten, wird über sie gesagt. Und schließlich geht Paulus im Korintherbrief mit großer Selbstverständlichkeit davon aus, dass auch Frauen in der Gemeinde prophezeien. Er schreibt, eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet. Über die genaue Bedeutung der prophetischen Rede, vor allem darüber, wie sie sich heute zeigt oder ob sie sich heute überhaupt noch zeigt, ob es diese Gabe überhaupt noch gibt, herrscht große Spannung. Es gibt auch Auslegungsversuche, die dieses prophetische Reden als die Verkündigung verstehen wollen. Damit wollen sie den schwärmerischen Bewegungen entgegenwirken und sagen, dass allein die Predigt prophetische Rede sei. Ein weiterer Erklärungsversuch ist, dass man sagt, die prophetische Rede käme in unserer Zeit gar nicht mehr vor. Man begründet dies mit 1. Korinther, Kapitel 13, wo steht, denn unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Dann Vers später heißt es dann, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Das Vollkommene, das hier kommt, wird dann bezeichnet oder gesehen als das Wort Gottes, das schriftlich uns vorliegt. Und deshalb, weil das Vollkommen jetzt nun da ist, prophetische Rede nicht mehr nötig ist. Auf der anderen Seite gibt es neuere Prophetenbewegungen, die das prophetische Wort so betonen und ins Zentrum stellen, dass man sich fragen muss, ob das mit dem Glauben an Jesus Christus überhaupt noch etwas zu tun hat. Wir sehen also das riesige Spannungsfeld, gerade im Bereich über das Denken, was prophetische Rede heute sein kann oder nicht. Und nun wollen wir den prophetischen Reden aufgrund der Schrift etwas nachspüren. Das griechische Grundwort wird mit zwei verschiedenen Worten ins Deutsche übersetzt. Das haben wir ja bereits bei den Zitaten bemerkt. Zum einen mit Weissagung und zum anderen mit Prophetie. Aber es ist immer dasselbe griechische Wort, liegt da zugrunde. Immer Prophetie. Man übersetzt nur einmal Weissagung, das andere Mal Prophetie. Deshalb macht es nicht viel Sinn, wenn man aufgrund der deutschen Übersetzung den Unterschied zwischen Weissagung und Prophetie herausfinden will. Weil immer im griechischen Text das Wort für Prophetie steht. Das zeigt an, dass man sich bei der Übersetzung zu einer gewissen Unterscheidung gezwungen sah. Und ich meine tatsächlich, dass man zwei grundsätzliche Zielrichtungen der Prophetie feststellen kann. Zum einen hat Prophetie die Aufgabe, die Deutung von aktuellen Situationen. Und zum anderen hat Prophetie die Aufgabe, das Vorhersagen von Ereignissen und Aufgaben. Zuerst betrachten wir die Deutung aktueller Situationen. Ein gutes Beispiel dafür ist David. David, der mit Bathseba Ehebruch beging und anschließend noch einen Mord organisierte und auch durchführte. Er hat seine Schuld verdrängt. Wir sind ja enorme Verdrängungskünstler, wir Menschen. Er hat die verdrängt. Er hat sich das irgendwie so erklären können, dass es für ihn noch gestimmt hat. Für Gott hat es nicht gestimmt. Er hat ihm den Propheten Nathan zu ihm gesendet und Nathan, ein weiser Prophet, kommt zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Sagt, da ist ein Mann in deinem Land. Der ist reich. Und da kommt ein armer Mann, der nur ein Schaf besitzt. Und weißt du, David, was dieser Mann, dieser Reiche, tut? Der lädt diesen Mann zu sich ein, schlachtet hinter seinem Rücken das eine Schaf, das dieser Mann noch besitzt, nimmt keines aus seinem eigenen Besitz und er hat riesige Herden und serviert dem Mann das Schaf, das er ihm geschlachtet hat. Mit anderen Worten, der Mann, den du eingeladen, der diesen Mann eingeladen, geht ärmer weg, als er gekommen ist. Als David das hörte, wurde er sehr zornig über diesen reichen Mann und sprach, so wahr Jahwe lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Er hat sich richtig empört und entbrüstet und Nathan sagt, du bist der Mann. Du bist der. Und ich kann mir vorstellen, wie ein Zucken durch David ging. Als er auf einmal verstand, dass genau er dieser Mann war, aber genau diese Geschichte hat er gebraucht, um seine Situation vor Gott zu erkennen. Hier zeigt der Prophet den aktuellen Zustand des Königs auf. Er macht David die Sicht Gottes über sein Handeln klar, in seiner aktuellen Situation. Das entspricht dem, was Paulus den Korinthern über die prophetische Rede sagt. Wer aber prophetisch redet, im 1. Korinther 14, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Man soll daraus lernen und ermahnt werden aus dieser prophetischen Rede. Ihr könnt alle prophetisch reden, sagt Paulus. Doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. So hielten es auch die Propheten im Alten Testament. Viel, was sie sagten, war nicht Voraussage, sondern eine Deutung der gegenwärtigen Situation des Volkes Israel, verbunden mit dem Ruf zur Umkehr. Die Propheten sagten, da, wo ihr jetzt steht, das ist begründet in eurem Verhalten der Vergangenheit. Und jetzt erkennt eure Schuld und tut Buße. Das ist prophetische Rede. Es gibt sogar eine Form der unbewussten prophetischen Rede. Zum Beispiel heißt es vom Hohepriester Kaiphas, als er über Jesus sagte, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und dann heißt das anschließend, das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war, weissagte er. Unbewusst hat er eine tiefe Wahrheit, eine Aussage Gottes gesagt, war sich selber gar nicht bewusst, was das bedeutet. Dies kann in verschiedenen Begegnungen übrigens auch geschehen, ohne dass wir uns selbst vielleicht bewusst sind, dass wir, wenn wir mit jemandem sprechen, ein prophetisches Wort weitergeben. Diese Form der prophetischen Rede sollte in der Gemeinde weit verbreitet sein. Sei es im Gespräch untereinander, sei es in Bibelgesprächskreisen, sei es durch die Predigt. Prophetische Rede ist Aktualisierung des Wortes Gottes in unser Leben hinein. Somit muss jede Predigt nebst Lehre auch prophetisches Wort sein. Es müssen nicht nur Zusammenhänge erkannt werden, es muss immer auch prophetisches Wort sein. Es muss immer die Verbindung in unser Leben hineingeschaffen werden. Es ist dann etwa so, dass ich mich selbst erkenne, selbst über mich erschrecke oder getröstet werde und denke, genau das habe ich jetzt gebraucht. Merke, dass was jetzt gesagt wird, dass das mich angeht. Es betrifft mich. Eine Frau, die zum ersten Mal in die Gemeinde kam, sagte mir später, als ich da saß, dachte ich, du würdest nur zu mir sprechen. Alles, was du sagst, hat so genau in meine persönliche Lebenssituation hineingesprochen. Ich habe gedacht, du sprichst nur für mich. Ich kannte diese Frau damals überhaupt nicht. Aber der Herr kannte sie und wusste, was sie nötig hat. Und das Wort traf voll in ihr Leben hinein. Natürlich ist nicht jede Predigt für jeden ein solcher Volltreffer. Aber es ist doch wichtig, dass unser Sprechen, unser Verkündigen, unser Umgang miteinander immer auch eine prophetische Dimension hat. Leider tendieren wir dazu, wenn wir angesprochen werden, die Wirkung des Angesprochenseins zu vermindern. Wir sagen dann vielleicht, er hat sehr an das Gefühl appelliert, hat Gefühlsduselei betrieben von der Kanzel oder in einem Gespräch oder in einem Bibelkreis. Oder ist eben ein guter Rhetoriker. Er hat mich einfach überreden wollen. Oder heute hat er wieder mal viel Druck gemacht. Damit sage ich mir, dass meine Betroffenheit nicht echt ist. Ich muss das nicht so ernst nehmen, wenn mir das Herz geklopft hat. Ich muss nicht so ernst nehmen, was mich getroffen hat. Ich habe immer zwei Möglichkeiten, wenn ich etwas trifft. Ich kann das im Herzen bewegen und fragen, Herr, was wolltest du mir sagen? Ist das deine Sprache? Was soll ich tun, Herr? So wie es heißt, es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun? Oder ich gehe auf Angriff. Ich greife den an, der mich anspricht und sage, der hat nur mich beschimpfen wollen oder er hat nur das wollen oder er ist nur, weil er gut spricht. Ich kann auf Angriff gehen und damit von mir ablenken. Ich bin manchmal erschreckt über die Abwehrmechanismen, die wir in unserem Leben haben als Menschen. Wie wir uns in Mauern abschotten können, um ja nichts an uns herankommen zu lassen, um ja nicht, dass der Geist Gottes uns bewegen könnte. Nein, wir können alles wegerklären. Alles, Ritze, Ratze, Kahl. Darin sind wir Künstler. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, was auch Gott dem Volk Israel sagt. Die Hartherzigkeit seines Volkes beruht darin, dass sie alles wegdiskutieren konnten. Jede Bewegung ihres Herzens, jedes Aufscheuchen, sie konnten erklären, warum das so ist, nur nicht, weil es wegen ihnen ist. Paulus sagt, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Lasst euch treffen in eurem Herzen. Und seid bereit, euch zu prüfen, ob nicht das, was gesagt wird, von Gott kommt. Da gibt es dieses Phänomen, dass man in einer Gruppe spricht, jemand äußert etwas und dann fühle ich mich betroffen und dann sage ich, das hat er nur wegen mir gesagt. Der hat es wieder auf mich losgehackt. Vielleicht hat er das überhaupt nicht zu dir gesagt. Vielleicht kennt er dein Problem überhaupt nicht. Vielleicht deine Schwachstellen überhaupt nicht. Vielleicht hat er etwas gesagt, was ihm Gott einfach durch den Heiligen Geist zu sagen ließ. Der hat gar nichts gegen jemanden persönlich gehabt, aber Gott wollte dir etwas sagen durch diese Aussage. Jetzt kann ich kontern und sagen, der hat es gegen mich gesagt. Oder ich kann vielleicht auch mal zurückfragen, wieso hast du jetzt das so geäußert? Vielleicht kann ich ja dann merken, dass er gar nichts in Bezug auf mich äußerte. Da musste ich mich fragen, ob nicht das ein prophetisches Wort an mich war. Vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die schon manchmal den Ruf zu Jesus gehört hatten, sich innerlich gedrängt fühlten, eine Entscheidung für Jesus zu fällen und ihr Leben zu ändern. Denn das prophetische Wort überführt, wie Paulus den Korinthern schreibt, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Er sagt, das prophetische Wort hat seine Aufgabe in der Verkündigung des Evangeliums, im Ruf zur Nachfolge Jesu. Und vielleicht warst du schon überführt. Aber dann meldet sich der Zweifel. Pass auf, das sind nur Menschen. Ich bin nur angesprochen, weil er mich überredet hat. Weil ich vielleicht noch nie einen gehört habe, der so eindringlich sprechen konnte. Das mit Jesus muss ja gar nicht stimmen. Das kann man gar nicht beweisen und so weiter und so fort. Ich werde noch warten und sehen, ob ich nächste Woche immer noch so angetan von der Sache bin. Nur jetzt nichts entscheiden. Nur ja, nichts entscheiden. Und dann geht die Woche vorbei und das prophetische Wort, auch diese Wirkung, geht dann vielleicht vorbei. Das prophetische Wort hatte dich getroffen. Gott schenkte dir die Gnade, dass du deine wirkliche Situation erkanntest, aber du erachtetest dieses prophetische Wort gering. So hast du vielleicht bis heute kein ewiges Leben. Du bist nicht gerettet, du bist nach wie vor verloren, weil du auf das Reden in dein Leben hinein nicht reagierst. Gott wird dich nie zwingen, dein Leben ihm anzuvertrauen, nie. Er wird dich versuchen zu gewinnen, er wird dich rufen, er wird dich kräftig ermahnen, er wird dich bewegen, aber er wird dich nie zwingen. Heute hast du oder haben sie wieder diese Gelegenheit. Heute können sie das Wenn oder Aber beiseite legen und einfach einmal mit der Realität des prophetischen Wortes leben und sagen, wenn mein Herz bewegt ist und ich merke, ich sollte jetzt mein Leben anvertrauen, ich will es tun. Ich will dieses Wort, das mich so bewegt, ernst nehmen als ein Wort Gottes in mein Leben hinein. Und will mein Leben diesem Gott anvertrauen. Das wünsche ich Ihnen. Ich bin gerne bereit, auch Ihnen bei diesem Schritt zu helfen. Die eine andere Form der prophetischen Rede ist die, die wir sofort mit diesem Wort verbinden, das Vorhersagen, das Voraussagen von Ereignissen. So brauchen wir dieses Wort eigentlich meistens. Im Alten Testament begegnet uns diese Form der Prophetie sehr oft. Sei es, dass weit voraus Zukünftiges vorhergesagt wird, wie zum Beispiel der Geburtsort Jesu, oder dass kurz bevorstehende Ereignisse vorangekündigt werden, zum Beispiel, ob Israel in eine Schlacht ziehen soll und ob sie die Schlacht gewinnen werden oder nicht. Auch in der Gemeinde des Neuen Testamentes finden wir diese Form der Prophetie. Der Prophet Agabus kündete eine Hungersnot an. Wir lesen in der Apostelgeschichte 11, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Diese prophetische Rede bewirkte also eine Hilfsaktion für die Gemeinde in Judäa. Und in Milet sagt Paulus den Ältesten: Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Und wir sehen, wenn wir die Apostelgeschichte weiterverfolgen, diesen Verlauf nachvollziehen, wie dieser Geist kundtat, was auf Paulus zukam, nämlich durch Propheten. Wieder begegnet uns der Prophet Agabus im Kapitel 21 der Apostelgeschichte, wo es heißt: Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Also durch diesen Propheten und durch die Propheten in den verschiedenen Städten wurde das Paulus kundgetan. Ferner schienen auch Propheten den Willen Gottes bezüglich der Aussendung des Paulus und des Barnabas veranlasst zu haben. Apostelgeschichte 13: Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Es ist gut möglich, ich nehme das an, dass das die Propheten in dieser Versammlung kundtaten. Und schlussendlich wurde für den Dienst des Timotheus ein prophetisches Wort gesagt, dessen Inhalt wir leider nicht kennen. Ich wüsste ihn gerne. Aber Paulus schreibt dem Timotheus: Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Die dir gegeben ist durch die Prophetie und Handauflegung der Ältesten. Die ersten Gemeinden kannten das vorhersagende Wort oder das bestimmende Wort für eine Aufgabe. Prophetisches Reden heißt dann nicht lehren, sondern spricht in die besondere Situation des Lebens und der Gemeinde. Insofern könnte dieses prophetische Reden sicherlich sehr nützlich sein. In wie vielen Abschnitten unseres Lebens wüssten wir gerne genau, was der Wille Gottes ist. Wie froh wären wir um klare Wegweisung, wie beispielsweise bei Paulus und Barnabas, wenn es um die Aussendung von Missionaren geht. Dass wir wirklich die Richtigen aussenden, wirklich die, die Gott will. Oder denken wir nur an die Frage, die uns bezüglich unserer Räumlichkeiten beschäftigt. Oder die Fragen bezüglich unserer evangelistischen Aktivitäten. Was sollen wir tun? Was ist sinnvoll? Was ist effektiv? Was will denn Gott, dass wir wirklich anpacken? Wie hilfreich wäre hier ein prophetisches Wort, das uns die Richtung weist. Mir, das möchte ich auch deutlich sagen, ist dieses prophetische Reden fremd. Meines Wissens ist mir das noch nicht begegnet. Doch muss ich eingestehen, wie es sich in der Schrift darstellt, könnte dies der Gemeinde noch heute sehr hilfreich sein. Vielleicht müssen wir es uns von Paulus besonders sagen lassen: Achtet die prophetische Rede nicht gering. Wenn es vorkommt, dass jemand unter uns eine prophetische Rede weiterzugeben hat, dann sollen wir nicht ablehnend sein. Aber wir müssen das, was gesagt worden ist, ganz nüchtern prüfen. Wir müssen uns aber auch dessen im Klaren sein, dass, ob prophetische Rede in der Gemeinde Raum findet oder nicht, von unserer Einstellung dazu abhängt. Denn Paulus sagt den Korinthern deutlich: Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also, wenn wir diese Möglichkeit des Wirkens des Geistes Gottes nicht in Betracht ziehen, dann werden wir auch keine prophetische Rede haben. Weil wir selber es nicht für möglich halten, werden wir auch den Raum dazu nicht geben. Denn der Geist Gottes zwingt sich nicht auf zum Sprechen. Die Propheten, der Geist der Propheten sind den Propheten untertan. Ist kein Zwang, ist kein mechanisches Sprechen. Das macht es vielleicht etwas auch schwierig. Wir hätten lieber immer die Mechanik, dann sind wir ganz sicher. Also nochmals, Paulus, achtet die prophetische Rede nicht gering. Im gleichen Atemzug warnt Paulus aber vor Gefahren, die da lauern. Selber können wir genügend Beispiele falscher Prophetie aufzählen. Alles prophetische Reden sollen wir prüfen und nur das Gute behalten. Denn schon Jesus warnte die Jünger, indem er sagte, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden. Prüfen, eine gesunde Kritik, die gehört zu einem Christen. Auch Johannes ruft zu dieser Prüfung auf. In Johannes 4, Vers 1 im ersten Johannesbrief. Es herrscht also nicht ein Respekt vor allem Übersinnlichen, sondern wir sollen ernsthaft prüfen, die Prophetie muss dem Urteil der Gemeinde unterzogen werden. So schreibt Paulus, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Es geht also nicht so, dass einer sagt, mir hat der Geist Gottes gesagt und wenn jemand das hinterfragen möchte, dass er dann gesagt bekommt, das ist Sünde. Darf man nicht zurückfragen. Oder anstatt zu sagen, mir hat der Herr das gesagt, kann man auch sagen, die Bibel sagt. Und dann hängt man das an, was man persönlich meint. Was ich als richtig finde. Und was ich für unanfechtbar halte. Wo ich nicht mehr gewillt bin, meine Sicht hinterfragen und prüfen zu lassen. Wo ich einfach sage, und das ist biblisch. Basta. Und ich spreche hier nicht von den eindeutigen Aussagen der Schrift, sondern von Interpretationen, die durchaus verschieden sein können, zum Beispiel bei Gottesdienstformen oder Gemeindestrukturen, wo man nicht einfach sagen kann, das ist genau das Biblische und das ist genau das Biblische. Es gibt immer Leute, die wissen in diesen Fragen immer, was biblisch ist. Und dann darf man nichts mehr sagen, weil dann versündigt man sich an ihrer Sicht. Auch so kann man sich Autorität verschaffen und Gehör verschaffen. Aber auch das muss geprüft werden. Wir hören ja oft auch, der Herr hat mir das und jenes klar gemacht. Aber oft leuchtet das nur demjenigen ein, dem es klar gemacht wurde. Die anderen haben keine Ahnung, woher und warum dann diese Sicht kommt und diese Überzeugung. Die Frage ist nun, nach welchen Kriterien wir prüfen sollen. Eins der wichtigsten Kriterien ist, prophetische Rede darf in keiner Weise, überhaupt nie im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Nie. Kann nie etwas Konträres aussagen. Wer hier nicht bereit ist, ernsthaft am Wort Gottes die Aussagen prüfen zu lassen, der steht nicht im Dienst des Heiligen Geistes. Unmöglich. Ein zweites Kriterium ist natürlich das, ob sich prophetische Rede als wahr erweist. Ein einfacher Grundsatz, der aber in der Praxis nicht immer so einfach ist. Angenommen, jemand sagt, nächsten Sonntag ist hier der Saal zum Bersten voll, der weiße Saal. Dann müsste der am nächsten Sonntag zum Bersten voll sein. Wenn diese Prophetie stimmen soll, ist eigentlich logisch. Aber es ist nicht allen logisch. Da gab es einen Mann in Berlin, der prophezeite, dass ein riesiges Stadion in Berlin zum Bersten voll wird. Man hat organisiert und organisiert wie die Weltmeister. Dann wurde das nicht voll. Was hat er gesagt? Meine Prophetie war falsch. Nein, die Gläubigen waren nicht gehorsam. Wir sind raffiniert. Raffiniert, das ist manchmal nicht zu fassen. Und es ist ganz interessant, wenn man seine eigenen Mechanismen lernt kennen, seine Abschottungsmechanismen, seine Schutzmechanismen. um wirklich aufrichtig dann auch vor dem Herrn zu stehen. Und ein drittes Kriterium, das ich hier anführen möchte, ich kann ja nicht alle anführen, ist: die Lebensführung des Propheten sollte vorbildlich sein. Es muss sichtbar sein, dass er von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen will und ihm dient. Denn daran erkennen wir auch, welchen Geist ihn prägt. Wer ein gleichgültiges geistliches Leben führt, wird wohl kaum eine vertrauenswürdige prophetische Rede hervorbringen können. Und zum Schluss sagt Paulus noch: wir sollen das Böse in jeder Gestalt meiden. Das Böse in jeder Gestalt, denn das Böse kann sehr wohl eine gute liebliche Form haben. Es kann sehr fromm daherkommen. So sagt auch Paulus, der Teufel erscheint als Engel des Lichts. Sehr fromm, sehr gläubig. Aber egal in welcher Gestalt, ob es auch in guter Gestalt kommt, ob immer von Jesus und Jesus Christus gesprochen wird, ist nicht das einzige Kriterium. Da war ich mal an einer Konferenz, da sind Videos gelaufen von Benny Hinn. Da kamen junge Leute aus einer Gemeinde, haben da zugesehen. Und also für mich war der Fall sowieso klar, als ich mir das angesehen habe, was da los ist und was für ein Geist da wirkt, nicht genau welcher. Aber eines war mir klar: nicht der Heilige Geist. Aber er hat von Jesus gesprochen, von Jesus Christus. Er hat immer wieder den Namen Jesu angerufen. Und dann standen die jungen Leute da und sagten: ja, aber er spricht ja von Jesus, was soll denn da schlimm sein? Das Böse meidet in jeder Gestalt, auch wenn es scheinbar gut daherkommt. Kinder Gottes haben nichts mit dem Bösen zu schaffen, sondern sie fliehen davor. Ich fasse zusammen. Die prophetische Rede sollen wir nicht verachten, sagt der Paulus. Und wir sehen, dass wir hier in einem großen Spannungsfeld stehen, wenn es um prophetische Rede geht, weil sie sich nicht einfach so fassen lässt. Und alles, was sich nicht genau fassen lässt, macht uns unsicher. Es gibt zwei Formen prophetischer Rede: die Deutung in eine aktuelle Situation hinein, die in Gesprächen geschieht, untereinander, in der Verkündigung und so weiter. Es gibt auch das prophetische Reden, das vorhersagt oder das etwas bestimmt, so wie zur Aussendung von Paulus und Barnabas oder die Prophetie über dem Leben des Timotheus. Aber bei all dem sagt Paulus gleich: wir sollen vorsichtig sein und prüfen. Nur das Gute behalten, das Böse in jeder Gestalt meiden. Ich muss gestehen, dass ich mit diesem Text mich nicht leicht getan habe, weil mir besonders die vorhersagende prophetische Rede in der Praxis fremd ist. Mir sind eigentlich nur negative prophetische Voraussagen bekannt. Das Einfachste würde ich meinem persönlichen Instinkt und meinem Bedürfnis von Sicherheit folgen. Das Einfachste wäre dann, wenn ich mich der Meinung anschließen würde, dass das prophetische Reden aufgehört hat und heute keinen Sinn mehr macht. Dies ist mir aber aufgrund des biblischen Befundes einfach nicht möglich. Wir haben deutlich gesehen, dass für Paulus die prophetische Rede von großer Wichtigkeit war. Er forderte die Thessaloniker auf, diese nicht gering zu achten, obgleich er das prophetische Wort auch nicht überschätzte. Denn den Korinthern schreibt er: und wenn ich prophetisch reden könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also er kann es sehr gut in einen gesunden Rahmen stellen. Paulus sieht auch ganz klar die Gefahren, denn er wusste um die falschen Propheten. Trotzdem lässt ihn dies nicht zum Schluss kommen, dass man das prophetische Reden deshalb einstellen sollte. Also sehen wir unser Kurzschluss. Wenn wir etwas sehen, was sich falsch und negativ entwickelt, ist unsere Schlussfolgerung dann gar nicht machen. Dann können wir gar nicht in diese falsche Richtung kommen. Dann ganz ablocken. Dann sagen wir: Liebe, es gibt es gar nicht, weil sonst könnten wir uns auf einen gefährlichen Boden begeben. Paulus macht das nicht. Er fordert nicht auf, weil es so viel Missbrauch gibt der prophetischen Rede, will ich jetzt, dass in der Gemeinde das aufhört. Wenn wir mit der Vorstellung, wie vorhersagende Prophetie in der Gemeinde, wie sie sich praktizieren lässt, etwas hilflos sind, so ist doch die prophetische Rede, die in unsere Lebenssituation hineinspricht, hochaktuell. Die Prophetie, die uns tröstet, die uns ermutigt und die uns ermahnt. Bewusster sollen wir wahrnehmen und aufnehmen. Nicht nur prüfen, ob alles ganz genau und richtig gesagt worden ist. Ob dogmatisch alles perfekt ist. Ich habe nichts gegen Dogmatik, ich bin ein großer Verfechter einer gesunden Lehre. Aber nicht, dass ich nur noch darauf achte, ob hier von der Kanzel in einem Bibelkreis alles dogmatisch richtig ist oder nicht. Und wenn es richtig ist, gehe ich zufrieden nach Hause. Und wenn nicht, dann ärgere ich mich. Aber ich lasse mich gar nicht mehr ansprechen. Ich lasse mich gar nicht mehr treffen. Und wenn es mich trifft, dann finde ich einen dogmatischen Fehler und sage, das kann gar nicht richtig sein. Der soll erst mal selber gucken, dass er es richtig sagt. Und dann, wenn jetzt er das so gesagt hat, würde ich mich vielleicht dann noch etwas selber prüfen. Wir sollen sehen und prüfen, ob nicht Gott mich mit einer Aussage direkt treffen wollte. Ich habe also, um das noch festzuhalten, nichts gegen Dogmatik gesagt. Nichts gegen eine gesunde Lehre. Nichts dagegen, dass ich dafür bin, dass Verkündigung und Bibelstunde von der Lehre her korrekt sein muss. Ich sage nur, dass wir uns ansprechen lassen sollen vom Wort Gottes und uns nicht schützen durch ein System und dieses System uns schützt, dass wir persönlich im Herzen getroffen werden, zur Korrektur geführt. Aufnehmen, statt das Gehörte ablehnen. Sich zuerst prüfen, ob nicht Gott zu mir gesprochen hat. Sei es durch eine Predigt, durch ein Gespräch, durch eine Bemerkung, die ich nebenher mitbekomme mit dem linken Ohr oder mit dem rechten, durch Geschwister, die mit mir etwas besprechen möchten. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass dein Wort lebendig ist und dass es deine Absicht bis heute ist, dass wir von deinem Wort bewegt werden, dass wir aufgerüttelt werden, dass wir reagieren. Nicht nur, dass wir es betrachten und darüber befinden, was gut und weniger gut ist, sondern dass es Auswirkungen zeigt in unserem Leben. Und ich danke dir für die vielen Mal in meinem Leben, wo mich dein Wort zutiefst getroffen hat, wo es mich zu Veränderungen in meinem Leben geführt hat. Du kennst aber auch die Flecken in meinem Leben, wo ich einen Panzer darum gebaut habe, und von jedem von uns kennst du die, wo du vielleicht schon oft angeklopft hast, durch ein prophetisches Wort geklopft hast, aber unsere Abwehren, unser Starrsinn einfach das nicht zulassen will. Herr, hilf uns, dass wir das prophetische Reden nicht gering achten, sondern uns ansprechen lassen von dir, damit wir Menschen sind, die dir wohlgefällig sind, an denen ablesbar ist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass man unter uns merkt, dass dein Wort Wirkung hat. Herr, erbarme dich unser. Amen.